Lob und Dank sei dem Herrn. Lasst uns dazu ein herrliches Gotteswort lesen aus 2. Korinther, dem 5. Kapitel, vom Vers 14. 2. Korinther, Kapitel 5, von Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, dass wir uns von der Überzeugung leiten lassen. Einer ist für alle gestorben. Amen. Einer ist für alle gestorben. Folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Amen. Amen. Vers 16. Daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch, nein, sogar wenn wir Christus dem Fleische nach gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, gebeugten Herzens und demütigen Geistes, danken wir dir für die göttliche Wahrheit dessen, was dein Wort bezeugt und was wir persönlich erlebt haben. Geliebter Herr, du hast uns mit Gott versöhnt. Du hast unsere Schuld und Sünde auf dich genommen. Bist als Lamm Gottes an das Kreuz gegangen. Du, der du Sünde nicht kanntest, hast unseren Platz eingenommen, dass wir Gottes Gerechtigkeit werden könnten. Geliebter Herr, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Du hast dort am Kreuz das getan, was du verheißen hattest und was kein Mensch auf Erden hätte tun können. Du hast unseren Platz eingenommen, hast unsere Schuld und Sünde getragen, damit wir deinen Platz einnehmen können und Gottes Gerechtigkeit offenbar machen und die Menschen zur Versöhnung mit Gott rufen. Geliebter Heiland, segne diese Versammlung. Du kennst die Nöte, die Anliegen eines jeden Einzelnen. Geliebter Herr, gemeinsam bitten wir dich darum, sei du gegenwärtig. Rette die Verlorenen, vergib, sei gnädig, heile und segne. Offenbare du dich deinem Volke als der Auferstandene, als derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Rede und wirke. Fühl dich wohl in unserer Mitte. Wir laden dich ein. Sei du gegenwärtig. Übernimm die Leitung dieser Versammlung. Schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Gnade, dich neu zu erleben. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Lasst uns in die Wortbetrachtung kurz eingehen. Ich möchte aus 2. Korinther 5, den Vers 15, noch einmal hervorheben. Ich meine 2. Korinther 5, Vers 15. Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Welch ein wunderbares Wort. Nicht mehr für uns leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist. Dass wirklich der Herr in unserem Leben den ersten Platz einnehmen könnte, glaubt es mir, auch ich wüsste mit meiner Zeit etwas anzufangen. Aber mein Leben und meine Zeit gehört ja gar nicht mir. Ich gehöre und du, wir alle, gehören mit allem, was wir sind und haben, mit Hab und Gut, mit Zeit, mit Talenten, mit allem, was Gott uns geschenkt hat, gehören wir dem Herrn. So wird es hier zum Ausdruck gebracht. Und deshalb leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben oder sterben, wir sind des Herrn. Ach, wenn es Gott gelingen könnte, diese völlige Hingabe in uns zu bewirken, dass wir tatsächlich von Herzen sagen könnten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mehr ich lebe für mich, sondern was ich jetzt lebe, das lebe ich für den Herrn, der für mich gestorben ist. Nun mag jemand sagen, ja, dazu müsste man ja predigen. Ja, überhaupt nicht. Jeder Mensch, jeder Bruder und jede Schwester kann für den Herrn leben, gerade da, wo wir uns befinden. Ich möchte hier ein herrliches Erlebnis einfügen, das mir gerade in den Sinn kommt. Im Jahre 1983 habe ich in Ägypten, in Jordanien, in Syrien und in einigen Ländern der Golfregion das Wort Gottes verkündigt. Und als ich in Kairo war, wusste ich ja, dass die Pyramiden nur noch etwa 30, 35 Kilometer entfernt sind von dem Ort, wo ich mich gerade befand. Und dann kam mir der Gedanke, fahr ruhig einmal hin. Bruder Brenhem hat ja sehr oft darüber gesprochen, speziell von der Königspyramide. Und sage und schreibe, das würdet ihr mir wahrscheinlich gar nicht zutrauen. In jedem Fall bin ich da gebückt, wie man dort hochkriechen und klettern muss, eben hoch bis zum letzten Punkt. Und als ich oben ankam, war der Eingang verbarrikadiert. Es war zu. Und ich dachte bei mir selber, nun bist du so mühevoll, mit viel Schweiß und Anstrengung, bis hier oben gekommen und jetzt ist der Laden zu. Wie das so dann geschieht, man schaut rechts und links und wenn da niemand ist, bewegt man den rechten Fuß, tritt das Ding ein und dann ist man wieder auf freiem Raum. Und so war das da oben auch. Das fällt mir gar nicht schwer. Ich habe ja praktische Veranlagungen. Und siehe da, die Tür war per Fußtritt geöffnet. Und zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass oben Leute sind. Die wollten nur nicht gestört werden und hatten das Ding dazu gemacht. Und das waren Leute aus Süddeutschland, die wollten dort meditieren. Die haben im Christentum nichts gefunden. Jetzt wollten sie gen Osten pilgern und die Pyramide bat ihnen den ersten Höhepunkt. Da oben waren sie nahe schon zum Himmel und siehe da, sie hatten ein Tonbandgerät laufen. Der eine meditierte schon und ich habe mir die Sache ganz andächtig angeschaut und so meine Besichtigung vollzogen. Und dann dachte ich bei mir selber, ehe du von hier gehst, musst du diese Leute hier ansprechen. Und da sie ja nun meditierten, wusste ich, dass sie geistlich orientiert sind, wenn auch im Moment in falsche Richtung, aber das kann man ja umstellen mit Gottes Hilfe. Die Richtung braucht ja nicht so zu bleiben, wie sie ist, die kann man ja auch mal ändern, nicht, wenn Gott mit uns ist. Und so haben wir es auch getan. Plötzlich sagte ich, meine Damen und Herren, ich höre, dass Sie aus der Bundesrepublik sind. Ich hätte gern den Wunsch geäußert, dass wir hier miteinander beten. Und siehe da, da es ja geistliche Sache war und die ja zum Meditieren auch gestimmt waren, sind die Häupter sofort geneigt gewesen, die Augen waren zu und sie hörten zu. Und was soll ich euch sagen? Ich glaube, Bruder Kupfer, du warst da in Krefeld, als ein Ehepaar, das dort oben war und meditierte, dann nach dem Gebet sagte, ja, wer sind Sie denn eigentlich? Ja, sagt, mein Name ist Frank, ich komme aus Krefeld, mehr brauchen Sie nicht zu wissen, mich finden Sie immer, wenn Sie mich suchen. Und jetzt waren die sage und schreibe in Krefeld und kommen nach dem Gottesdienst nach vorne und sagen, jetzt werden Sie erstaunt sein, Bruder Frank, Bruder, ich denke, Bruder, ja, wir sind die Leute, die oben in der Königspyramide meditierten und mit uns haben sie dort gebetet und seitdem waren wir innerlich ergriffen und nun sind wir gläubig und dienen dem Herrn. Amen. Ihr Lieben, es ist wirklich möglich, da, wo wir sind, dem Herrn zu dienen und uns durch den Geist Gottes leiten zu lassen, um anderen Menschen zum Segen zu werden. Dazu gehört ein bisschen Feingefühl, aber das haben ja die meisten Gläubigen nötig. Nötig. Ich weiß nicht, wie schnell ihr da den Punkt machen wolltet. Wenn ich gesagt hätte, das haben die meisten Gläubigen, dann wärt ihr sicherlich unzufrieden gewesen. Aber wir haben es an dieser Stätte gelernt, mit Wahrhaftigkeit umzugehen. Und wir merken doch ganz genau, wo es mangelt. Wir spüren doch, wo es fehlt. Und deshalb kommen wir vor den Herrn, so wie wir sind, und bitten ihn darum, uns Weisheit und Gnade zu schenken, nicht mit einer Moralpredigt zu beginnen, nicht mit einer Litanei der Zurechtweisung, etwa, ja, was soll denn das meditieren? Nein, schlicht und ergreifend, lasst uns miteinander beten. Und während dem Gebet kann Gott wirken. Und meistenteils ist es auch so, dass selbst Gläubige, die nicht mit überschwänglicher Weisheit gesegnet sind, im Gebet von Gott mit Weisheit versorgt werden, so dass es ihnen nicht mangelt. Das Gebet kann dem Unweisesten zum großen Segen gereichen, weil wir dann ja nicht mehr selber diejenigen sind, die etwas sagen oder vortragen wollen. Wir wenden uns ja im Gebet an Gott mit der Bitte, uns und anderen zu helfen. Und schon diese Einstellung kann genügen, um anderen Leuten zu helfen. Wahrscheinlich wird Gott uns noch alle anderen zum Segen setzen. Lasst uns kurz besonders zwei, drei Bibelstellen betrachten, die ich heute gelesen habe und die mir irgendwie doch zu Herzen gegangen sind. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 vom Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch bewirkt, damit ihr ihm wohlgefällt. Hier geht es um Gottes Wohlgefallen und Dank sei ihm, dass er in der Tat beides in uns hineinlegt. Erstens das Wollen und zweitens das Vollbringen. Alles, was wir tun müssen, ist unser Leben nicht nur mit frommen Worten ihm zur Verfügung stellen, sondern wir müssen ihm zur Verfügung stehen. Es muss wirklich in der Tat und in der Wahrheit offenkundig sein, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, nicht mehr uns selber leben, sondern ihm leben, dem wir gehören, der uns teuer erkauft hat. Er bewirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Wozu? Damit wir uns dessen rühmen, dass uns dieses und jenes schon gelungen ist? Nein. Sondern damit wir Gott wohlgefallen, damit wir zu einem Gott wohlgefälligen Leben durchdringen können, wie es ja von Henoch geschrieben steht, er wandelte mit Gott und bekam das Zeugnis, dass er Gottes Wohlgefallen hat, ehe er hinaufgenommen wurde. Dasselbe trifft auf uns zu. Ein jeder, der gläubig geworden ist, wird sich selber auch nicht das Geringste zuschreiben, sondern eins, was geschieht, geschieht aus Gnaden und kommt von Gott und gereicht zur Verherrlichung Jesu Christi, unseres Herrn. Denn es steht geschrieben, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Er rühme sich dessen, dass Gott gnädig ist. Hier geht es also darum, dass Gott in uns beides, das Wollen und das Vollbringen wirkt. Zu welchem Zweck? damit wir ihm wohl gefallen. Und danach steht dann Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr euch tadellos und lauter erweist als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge gebaut ist, kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagte weiter, das Licht kommt nicht, um unter den Tisch gestellt zu werden, sondern um auf den Leuchter gestellt zu werden, damit alle, die eintreten, Erleuchtung bekommen. Nun sollen wir die Lichtträger in dieser Zeit sein. Und Bruder Werner Sieg hat schon das Wort aus dem Johannesbrief gelesen. Keinerlei Finsternis ist in Gott. Und wenn wir mit Gott wandeln, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft miteinander. Und wir sind nicht mehr in der Finsternis, dass wir uns hier und da stoßen könnten, sondern wir wandeln in dem Licht des geoffenbarten Wortes. Und dann geht an uns in Erfüllung, was im Propheten Jesaja geschrieben steht, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. In dem Moment, wo unsere Erleuchtung kommt, ist unser Zeitpunkt da, um selbst von dem Licht durchdrungen zu werden, um anderen den Weg zu erleuchten, wenn Gott uns zu ihnen führt oder unsere Wege kreuzen lässt. Überlasst es nicht nur dem Prediger und sagt, ja, die Endzeitbotschaft wird dem Kommen des Herrn vorausgehen. Ich möchte da in ganz demütiger Weise, wie ja schon sicher zwei, dreimal hier geschehen ist, daran erinnern, als Bruder Brenhim seinerzeit dieses schöne Erlebnis berichtete, als die Geistlichen aus den USA nach England kamen und geforscht haben, wo nun diese große Erweckung von Wales eigentlich ist. Sie wollten Auskunft haben. Und als erstes trafen sie den Bobby, so heißen die Polizisten dort in London zum Beispiel. Und der Erste fragt auch den ersten Polizisten, kannst du uns sagen, wo wir diese Erweckung in Wales finden? Und der nette Mann sagt, verehrte Herren, ich bin diese Erweckung, die in Wales stattfindet. Er war ein gläubig gewordener Mann, der aus dieser Weckung, aus dieser Erweckung hervorgegangen war. Er sagt, meine Herren, ich bin diese Erweckung. Ja, was sind wir in dieser Zeit? Wir müssen das Wort der Stunde sein. Wir müssen göttliches Licht verbreiten. Das Salz der Erde müssen wir sein. Das Licht der Welt müssen wir sein. Unser Zeugnis muss das Zeugnis Gottes für diese Stunde sein. Stellt euch vor, wenn nun Leute zu uns kommen, und das ist ja auch schon passiert, ist auch schon in meinen Ohren erklungen, das sagen Leute, aber ach, wenn ich doch damals gelebt hätte und wenn ich doch die Möglichkeit gehabt hätte, einmal in Amerika zu sein, als der Mann Gottes noch lebte. Ach, dann wäre das. Und dann geht das immer so weiter. Ich sage es euch sehr deutlich. Millionen haben diesen Mann live miterlebt. Und Millionen sind an dem, was Gott getan hat, vorübergegangen, ohne bis zum heutigen Tage begriffen zu haben, worum es geht. Nicht, wer da sieht und glaubt. Selig sind die nicht sehen und doch glauben und somit Gott als wahrhaftig hinstellen, der ja geredet und gewirkt hat. Beklagen wir die Vergangenheit nicht und meinen wir nicht, wir haben dies oder jenes versäumt. Wir leben jetzt. Jetzt spricht Gott mit uns. Jetzt will er dich und mich brauchen. Jetzt wirst du und ich gefordert. Nicht schon vor 20, 30 Jahren. Dies ist deine und meine Zeit. Dies ist unsere Zeit, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und ich bin so froh, jedes Mal, wenn ich die genaue Wiederholung dessen, was ja Bruder Brenning seinerzeit gesagt wurde, höre oder lese, dann freue ich mich darüber. Nämlich über den Ausspruch, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Nicht er als Mann, sondern die Botschaft, die Gott durch ihn hat verkündigen lassen. Dann kommen wir schon zu dem Kern der Sache. Heute gibt es die verschiedensten Richtungen und alle sagen, wir haben die Botschaft. Das geht nicht. In den Augen Gottes gibt es wirklich nur eine Richtung. Und das mag sich vermessen anhören. Da mag jemand sagen, wer seid ihr? Wer bist du, dass ihr euch anmaßt, zu glauben, dass ihr richtig glaubt? Ihr Lieben? Und das sage ich nicht aus mir selber und auch nicht um meinetwillen. Aber wenn ich nicht wüsste, vor Gott wüsste, dass das, was wir glauben, die absolute und reine Wahrheit ist, stünde ich heute gar nicht hier. Wir haben nicht gedeutet. Wir haben das, was Gott geoffenbart und geredet hat, in die Heilige Schrift eingeordnet und haben innerlich die göttliche Genugtuung erfahren, zu wissen, dass es sich also verhält. Wir haben ja nicht nur geredet, weil geredet wurde, nicht nur gepredigt, weil gepredigt wurde. Wir haben doch in Ehrfurcht Gottes auf den Knien die Bibel aufgeschlagen, um mit Gott zu reden und ihn darum zu bitten, uns die Klarheit und die letzte Antwort aus seinen Worten zu geben. Und das hat er aus Gnaden getan. Ich bin mir dessen, trotz meiner und all unserer menschlichen Schwächen und Gebrechen, darüber bewusst und im Klaren, dass wir das Wort, das wir glauben, nicht an unsere menschlichen Schwächen und Gebrechen binden können. Gottes Wort steht über allem, was dir oder mir unterlaufen könnte. Gottes Wort ist Gott selber. Und Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Es gab Männer Gottes, die haben Böcke geschossen, was das Zeug hält. Aber das Wort, das Gott durch ihren Mund geredet hat, ist heute noch Gottes heiliges Wort. Amen. Es gab keinen Propheten, der je sagen müsste, oh Verzeihung, lieber Gott, das gibt es nicht und das gab es nicht und das wird es nicht geben. Heilige Männer haben von Gott aus geredet und alle, die dazu bestimmt waren, das Wort zu hören, haben es gehört und sind dadurch gesegnet worden und haben Anteil an dem bekommen, was Gott tut. Aus dem Kolosserbrief dem ersten Kapitel möchte ich von Vers 9 lesen. Denken wir daran, dass Gott beides, das Wollen und das Vollbringen aus Gnade in uns allen bewirkt. Kolosser Kapitel 1 von Vers 9. Deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werk Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr merkt, dass diese beiden Schriftstellen eine und dieselbe Zielsetzung haben. Um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ihm zu glauben, ihm zu gehorchen, ihm zu folgen, ganz gleich, was um uns herum geschieht. Hier geht es darum, dass geistgewirkte Weisheit und Einsicht, mit der wir erfüllt werden sollen, uns tatsächlich beseelt. Mir sagte gestern ein ganz geliebter Bruder in Salzburg, der nicht in anderen Sprachen spricht. Er sprach mit mir und sagte, hör mal, Bruder Frank, was sollen wir sagen, die wir nicht Gaben betätigen? Was sollen wir sagen, die wir nicht weissagen, die wir nicht in Zungen reden, die wir nicht dies oder jenes tun? Was haben wir aufzuweisen? Ihr Lieben, ich möchte darauf nicht näher eingehen, aber klar möchte ich sagen, dass wir innerlich daran gebunden sind, das ganze Wort Gottes, das volle Evangelium von Herzen zu glauben und das, was darin verheißen wurde, mit Gott zu erleben, und dazu gehört auch die Geistestaufe, mit all ihren übernatürlichen Auswirkungen durch den Heiligen Geist. Wir sind nicht willig und nicht bereit, auch nur den geringsten Abstrich zu vollziehen am vollen Evangelium. Für uns ist das volle Evangelium der göttliche Maßstab, der von Anfang bis ans Ende gelten muss. Und wenn wir bis jetzt darin zu kurz gekommen sind, dann möge Gott unser in der Wiedererstattung gedenken, damit wir reichlich gesegnet werden und eine Fülle der Gaben und der Früchte des Geistes haben. In 1. Korinther 12, im 7. Vers, wird uns gesagt, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes und so weiter. Ich habe dem Bruder gestern in Salzburg diese Bibelstelle vor Augen geführt und sagte ihm, sei nicht traurig, denn Gott betätigt ja bereits Geistesgaben, ohne dass die Menschen es wirklich wissen oder zur Kenntnis nehmen. Mit dem einzigen Unterschied, dass sich dabei keiner feiern lässt und gefeiert wird, aber dass alle von Gott gelehrt werden und in göttlicher Weisheit und Erkenntnis, wie der Geist sie lehrt und offenbart, aufs Tiefste und Innigste, aufs Höchste und Tiefste, in den göttlichen Heilsratschluss eingeführt werden, ist uns das bewusst geworden, dass es nicht ein Mensch ist, der die Dinge zusammenfügt und offenbart, sondern der Geist Gottes, der alle Dinge erforscht und auch die Tiefen der Gottheit. Ich habe genauso viel gewusst wie jeder andere von uns und weiß heute noch genauso viel wie wir alle, nicht mehr und nicht weniger. Wenn Gott eine Berufung schenkt, um seinen Heilsplan darzulegen, dann ist es doch nicht der Mensch, sondern der Mensch ist nur ein Gefäß, das Gott füllt, ein Werkzeug, das er gebraucht, um sich selber zu offenbaren, um zu reden und zu wirken. Nicht, dass einem Menschen dann die Ehre angedeihen, dass man es ihm angedeihen lässt. Wir haben das während vieler Jahre erlebt, dass wenn irgendjemand eine Weissagung brachte, dann sind die Leute in der Tat gefeiert worden. Man hat auf sie geschaut, sie waren plötzlich etwas ganz Besonderes. Und das alles will Gott nicht. Gott will niemanden Besonderes. Er will der Erste und der Letzte sein, der in allen Beziehungen den Vorrang haben muss. Und Paulus schreibt, was wäre es, dessen ich mich rühmen könnte, was Gott nicht durch mich gewirkt hätte. Und weil es Gott ist, der alles in allem wirkt, müssen und dürfen wir ihm zu jeder Zeit die Ehre geben. Ich möchte noch ganz kurz aus Apostelgeschichte, dem 17. Kapitel lesen, um das zu bekräftigen, was vorher bereits Erwähnung fand. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessaloniki. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den Schriften, ob es sich also verhalte. Wir haben das Gleiche getan. Wir haben gehört und geglaubt. Und weil wir gehört und geglaubt haben, haben wir geforscht und sind innerlich darüber zufrieden, zu wissen, dass es sich also verhält. Dass eine völlige Übereinstimmung zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen Prophetie und Erfüllung gegeben ist. Diese Übereinstimmung müssen wir nicht erst machen, sie ist bereits da. Ich möchte jetzt ein Wort lesen, das der Herr seiner Zeit an Schriftgelehrte gerichtet hat, die ihm das Leben schwer machten. Auch sie durchforschten die Heilige Schrift, aber aus einem ganz anderen Grunde. Johannes, Kapitel 5, Vers 39 und 40. Johannes, Kapitel 5, 39 und 40. Ihr durchforscht die Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben zu haben meint. Und sie sind es wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Und jetzt kommt ein ganz gewaltiger Ausspruch. Aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu haben. Es gab und gibt Menschen, die die Heilige Schrift durchforschen, aber nicht, um Gott zu sich reden zu lassen, sondern das, was sie hören, zu widerlegen, um nicht glauben zu müssen. Und das sind Menschen, die nicht zu Jesus durchdringen. Sie philosophieren hier und da. sind mit diesem und jenem beschäftigt, dringen aber nicht zu einem persönlichen Erlebnis mit dem Herrn durch, um Leben aus Gott zu empfangen. Ich glaube, dass wir heute als Menschen hier versammelt sind, die nicht nur geforscht haben, sondern die zum Herrn gekommen sind, die die Gnade Gottes erlebt haben, die erfahren haben, was es bedeutet, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt zu erleben. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wir haben die Heilige Schrift doch nicht durchforscht, nur um dem Herrn zu widersprechen. Im Gegenteil, wir haben die Heilige Schrift durchforscht und wir sind zum Herrn geführt worden, weil uns in der Schrift der Weg zu ihm gewiesen wurde. Und er war es ja, der gesagt hat, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Er war es, der gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir haben die Schrift nicht nur gelesen, nicht nur geforscht. Wir haben darin den Weg zum Herrn gewiesen bekommen, sind zu ihm gekommen, haben ihn aus Gnaden erleben dürfen. Und nicht nur das, wir haben sein göttliches Leben in uns aufgenommen und so die Verbindung zu Gott bekommen, aufgrund des gleichen Wesens, desselben Lebens, nämlich das Leben, das aus Gott kommt und in dem Wesen Jesu Christi offenbar geworden ist. Da ich weiß, dass im Anschluss an diesen Gottesdienst eine biblische Taufe stattfinden wird, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, um denjenigen, die sich taufen lassen werden, von der Heiligen Schrift aus zu zeigen, wie es biblisch getan wird und welche Bedeutung es hat. Im Matthäus-Evangelium, im letzten Kapitel, sowohl als auch im Markus im letzten Kapitel, hat unser Herr Jesus den Taufbefehl gegeben. In Markus 16 steht in Vers 15 und 16 geschrieben, darauf sagte er zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich ertaufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, der wird verurteilt werden. Wir alle kennen diese Bibelstelle und wissen, dass die Taufe ein Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums ist und eigentlich beweist, dass alle, die das Evangelium aufgenommen haben und zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass sie den schmalen Weg betreten, den Glaubensweg, den Gehorsamsweg und der nächste Schritt nach der Buße, nach der Bekehrung, nachdem wir unser Leben dem Herrn im Glauben geweiht haben, der nächste Schritt ist dann die biblische Taufe. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel von Vers 38. Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. denn euch wird die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele Ehre der Herr, unser Gott, berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redet er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Ich weiß nicht genau, wie viele es heute sind. Mögen alle, die ihr Leben Gott geweiht haben und heute diese wirklich einmalige Gelegenheit haben, sich biblisch taufen zu lassen, diese Gelegenheit wahrnehmen und innerlich den Bund mit Gott ihrerseits bestätigen. Es ist nämlich so, als der Herr Jesus im Begriff war zu sterben, sagte er beim letzten Abendmahl im Hinblick auf das Vergießen seines Blutes: Dies ist das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wenn nun Menschen in diesen Bund mit Gott eintreten und verstanden und erlebt haben, dass die göttliche Bundesschließung am Kreuz auf Golgatha rechtskräftig ist, und sie wissen, dass der Bund darin besteht, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenken wollte, denn so steht's geschrieben: Nach diesen Tagen werde ich einen neuen Bund mit ihnen schließen. Ich werde ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken. Und darin soll der neue Bund bestehen, dass ich meine Worte in ihr Herz schreiben und ihre Sünden nicht mehr gedenken werde. Auf Golgatha hat Gott in Christus den neuen Bund geschlossen mit all denen, die durch Jesus Christus begnadigt zu ihm kommen und die Vergebung ihrer Schuld und Sünde erleben. Von der Seite Gottes aus ist das eine göttliche Tatsache für ewig und immer, denn wie vorhin schon erwähnt, ist Christus als hoher Priester der zukünftigen Güter mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen. Wenn du, teures Herz, dieses göttliche Erlebnis der Begnadigung und des Heils gemacht hast und jetzt entschlossen bist, dem biblischen Gehorsams- und Glaubensweg der Taufe zu gehen, dann bestätigst du deinerseits durch diese Handlung, dass du im Gehorsam mit deinem Erlöser in diesen neuen Bund eintrittst, um fortan nicht mehr dir selber zu leben oder auf eigenen Wegen zu gehen, sondern dem Herrn zu dienen und ihm zu leben, bis wir gemeinsam vom Glauben zum Schauen kommen. Sollte noch irgendjemand darüber eine Frage haben, was nun die biblische Taufe betrifft, so könnt ihr nachlesen, dass der Taufende und der Täufling beide in das Wasser stiegen und erst dann wurde getauft. Vielleicht könnt ihr selber in Apostelgeschichte, dem 8. Kapitel, nachlesen von Philippus und dem Kämmerer. Es gab also im Urchristentum keine Besprengung mit einigen Tropfen Wasser. Im Gegenteil, es gab nur eines: eine biblische Taufe durch einmaliges Untertauchen. Wie ein Mensch, der stirbt, beerdigt wird, so wird in der Taufe versinnbildlicht, dass der Mensch der Welt gestorben und mit Christus begraben wird. Und wie er aus dem Wasser hervorgehoben wird, so wird dadurch bestätigt, dass er zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden ist. Ich lese diesen Teil aus Apostelgeschichte, dem 8. Kapitel, Vers 38. Er ließ also den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus sowohl wie der Hofbeamte, und er taufte ihn. So wird auch heute die biblische Taufe stattfinden. Unser geliebter Bruder, der taufen wird, und alle, die sich taufen lassen werden, steigen in das Wasser hinein und werden dann biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Es ist notwendig, dass alle, die das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind, diesen biblischen Glaubens- und Gehorsamsweg gehen. Ich lese es euch aus Römer Kapitel 6 vor, damit ihr wisst, dass auch Paulus sich zu denen zählte, die so biblisch getauft wurden. Römer Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft wurden? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde frei gesprochen. Mögen das nicht nur Worte sein, die wir lesen, sondern Worte, die sich in unserem Leben buchstäblich erfüllen, wie wir es ja vorher aus dem Korintherbrief gemeinsam gelesen haben. Ich möchte das zum Schluss noch einmal tun, aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferweckt ist. Amen. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet, während wir alle die Häupter neigen, die Herzen öffnen und im stillen Gebet vor dem Herrn sind, möchte ich speziell unsere geliebten Freunde, unsere Brüder und Schwestern in Christo fragen, die sich heute taufen lassen möchten, ob sie dem voll und ganz zustimmen, ob sie nicht diesen Weg gehen, weil ihn andere gegangen sind, sondern sich dessen bewusst sind, dass es der Weg Gottes ist, der zum Heil führt und allen zum Segen gereicht, die ihn gehen. Während die Häupter geneigt, die Augen geschlossen und wir so im Gebet vor dem Herrn sind. Wir haben ja gesungen, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Teures Herz, Heute ist ein neuer Anfang, ein neuer Lebensweg beginnt. Du mit deinem Herrn werden einen Bund schließen. Ein ewiger Bund ist es, den Gott in Christo mit uns gemacht hat, durch das teure und heilige Blut des Neuen Testaments. Alle, die diesen Schritt des Glaubens und des Gehorsams der biblischen Taufe heute geben möchten, bitte ich jetzt, doch kurz die Hand zu heben. Wollt ihr bitte jetzt die Hand heben? Dankeschön, 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 Dankeschön. Ist noch jemand? Ich meine, es waren mindestens 6, 7. Es ist heute wirklich eine gute Gelegenheit. Vielleicht darf ich die Frage noch ein wenig anders formulieren. Wie viele sind hier, die sich noch nicht biblisch taufen ließen, nachdem sie gläubig geworden sind, durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Wollt ihr vielleicht mal die Hände heben? Denn das, ja, danke, das war schon, danke, das war schön. Wir legen es euch einfach ans Herz. Eine bessere Gelegenheit wie diese wird nicht kommen. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute hat der Herr euch gerufen. Heute solltet ihr kommen und Ja sagen. Noch diesen Glaubens- und Gehorsamsweg mit dem Herrn gehen. Er wird mit euch sein. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen von den vielen Tausenden, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben und den biblischen Glaubens- und Gehorsamsweg gingen, dass sie es bereut hätten. Heute ruft der Herr, heute solltet ihr kommen. Bischof Vater, von Herzen danken wir dir gemeinsam für deine unaussprechliche Gnade und Treue. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort, das du uns geoffenbart hast und zu einem Licht in der Dunkelheit gemacht. Geliebter Herr, darin erkennen wir, dass wir wirklich Gnade bei dir gefunden haben, weil du uns deine Wege und deinen Willen wissen lässest. Geliebter Herr, gemeinsam danken wir dir dafür, dass du biblische Prophetie vor unseren Augen in diesen Tagen erfüllst. Wir danken dir, dass wir jetzt leben dürfen in der Zeit, in der alle Dinge zum Abschluss kommen. Geliebter Herr, wir durchforschen die Heilige Schrift nicht nur. Wir haben den Ruf vernommen und sind zu dir gekommen, haben dich erlebt, haben dich gehört, haben dich gesehen, wie du unter den 7 goldenen Leuchtern wandelst, wie du redest und wirkst. Und nun danken wir dir auch dafür, dass du Brüder und Schwestern gerufen und zu dir gezogen und willig gemacht hast, den Glaubens- und Gehorsamsweg zu gehen. Treuer Herr, segne unsere neu hinzugekommenen Brüder und Schwestern. Mögen sie von jetzt ab dir treu dienen, treu folgen, dass ihr Leben in Wahrheit dir gehört, dass sie nicht mehr sich selber, sondern dir, der du für sie gestorben bist, fortan leben möchte. Alles legen wir dir hin, in dem seligen Wissen, du wirst es wohl machen. Und das Wollen und das Vollbringen noch in vielen schenken und bewirken, wie du es auch in uns getan hast. Mach uns zu Lichtträgern in dieser Zeit. Mach uns zu geschriebenen Briefen, gelesen von jedermann. Segne uns und setze uns zum Segen. Dir, dem teuren Gotteslamm, das sich hat schlachten lassen und sein Blut vergoss, dir sei Dank, Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung. Denn du allein, o Herr, warst würdig, das Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen und den Inhalt zu offenbaren. Du hast uns gewürdigt, zu deinen Füßen versammelt zu sein und zu hören, was du uns zu sagen hast. Dir, unserem geliebten Herrn und Erlöser, sei jetzt und in Ewigkeit Preis, Ruhm,